ARD Sounds.
Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von Bayern 2.
Hallo, Johannes Bertou hier. Das Radio Feature gibt es ab jetzt immer Freitag in ARD Sounds und Montag dann überall sonst. Wir reden viel über Gräben in der Gesellschaft und dass wir uns nicht mehr verstehen. Im Radiofeature bringen wir heute eine Folge aus dem Podcast Nicht mehr mein Land, in der es darum geht, wieder ins Gespräch zu kommen. Alexander Gutsfeld oder kurz Ali präsentiert den Podcast. Er hat eine ägyptische Mutter und die Wahlerfolge der AfD machen ihm Angst. Peter ist Arbeiter bei Ford in Köln. Er hat lange SPD gewählt und wählt jetzt AfD. Er erzählt Ali warum. Die beiden sind wirklich überhaupt nicht einer Meinung. Aber sie sind sich sympathisch und aus dem Interview wird ein Gespräch.
Ich wollte für diesen Podcast Dinge machen, die ich normal nicht machen würde. Und genau deswegen stehe ich jetzt auf einem Marktplatz in Brandenburg und esse Bratwurst. Es wehen Deutschlandfahnen und irgendwie tragen hier alle dieselbe hellblaue Wintermütze. Und auf der Bühne steht ein Politiker und stellt uns allen eine Frage.
Was ist das für ein Land? Wollt ihr in diesem Land leben? Wollt ihr in dieser Bundesrepublik leben?
Nein! Genau, ich bin bei der AfD. Auf deren Winterfest in Finsterwalde. Zusammen mit ungefähr 200 AfD-Anhängern. Ich bin hier, um Ihnen eine einfache Frage zu stellen. Eine Frage, die ich schon immer mal einem AfD-Wähler stellen wollte. Warum wählst du eigentlich AfD? Und ich bin echt nervös. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mich alle anstarren. Weil sie sofort erkennen, wer ich wirklich bin. Ein Journalist und dann auch noch ein halber Araber. Nach 10 Minuten gebe ich mir einen Ruck und spreche einen kleinen Mann mit rundem Bauch an. Auch er trägt eine blaue Mütze.
Also kann ich Sie sagen oder du?
Kannst
oder?
Ruhig du sagen, ja,
ich bin Alexander übrigens. Ich bin mich erstmal vorstellen.
Alexander, sicher ist sicher.
Welcher Stadt kommst du? Du kommst doch nicht von hier.
Ich komme aus München eigentlich.
Aus München?
Ja, genau. Also ich bin aus Bayern.
Du hast ja Migrationshintergrund.
Also, siehst du das?
Ja, logisch.
Migrationshintergrund. Welchen meint er jetzt? Meinen bayerischen oder doch meinen arabischen? Ein Freund von Ingo kommt dazu. Horst. Und das macht die Sache nicht unbedingt leichter.
Alexander, freut mich.
Hörst du mal, oder was?
Ich bin Journalist, ja.
Gottgeschön.
Alexander!
Hast du gesagt, ne?
Alexander.
Er mustert mich, schaut auf meine behaarten Hände.
Mina, hast du deutsche Wurzeln?
Ja, ja, ich bin Deutscher.
Ja, ja, weil du so ein bisschen
aber,
so...
Aber die Vorfahren nicht.
Nee, aber du hast dich aber integriert.
Nicht? Ich habe mich integriert, ja.
Ich rede auch noch mit ein paar anderen Leuten.
Wir wollen wieder eine vernünftige Demokratie in Deutschland.
Ja.
Nicht, dass man Angst haben muss, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.
Ja.
Das ist meine Meinung.
Oder wir reden über Deutschland.
Was war Adolf?
Über Hitler.
Er war nicht für den Krieg. Der wollte eigentlich keinen Krieg haben.
Ah, ja. Ja.
Der und natürlich über Migration.
Die wollen nur keine Arbeit. In meinem Betrieb, der hatte 99 Ausländer eingestellt. Davon war nach einem Monat nur noch einer da. Alle anderen haben gesagt, das ist uns schwer. Das ist uns
eins ist für alle hier klar. Mit ihrem Land geht's bergab. Schuld daran sind natürlich Migranten. Und wer das anders sieht, mit dem stimmt irgendwas nicht. Das höre ich ja immer wieder. Hat mir schon Ingo gesagt. Der zeigt irgendwann rüber zu einer Gruppe von so um die 100 Leuten. Sie halten Schilder hoch, auf denen steht Nazis raus und nie wieder ist jetzt. Es sind die Gegendemonstranten.
Die werden ja bezahlt darüber.
Wer bezahlt?
Ja, man sagt 65 Euro die Stunde.
Ingo ist sich sicher. Die Leute von der Gegendemo bekommen alle Geld. Und das sei der einzige Grund, warum sie hier stehen. Er sagt, das weiß ja jeder. Ich schaue rüber. Ich sehe ältere Frauen in bunten Strickmützen und Studenten mit Nasenpiercings. Dann schaue ich zurück zu Ingo und fühle mich irgendwie überfordert. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Und ich habe das Gefühl, es bringt auch gar nichts, ihm zu widersprechen. Er lebt in einer völlig anderen Realität als ich. Irgendwann kommt, na klar, der Song hier. Und die Leute grölen, Ausländer raus.
Ja, vielen lieben Dank. Das ist doch mal ein schönes, schönes.
Und dann kommt ein Moment, an den ich seitdem immer wieder zurückdenken muss.
Und jetzt würde ich nochmal alle Redner des heutigen Abends auf die Bühne bitten. Denn jedes AfD-Winterfest endet mit unserer Nationalhymne.
Ich stehe in der Menge und schaue mich um. Alle stehen jetzt ganz aufrecht da. Ein paar halten die Hand ans Herz. Andere schwenken ihre Deutschlandfahne. Und alle singen mit. Nur ich nicht. Und auch sonst fühle ich mich gerade sehr allein. Und irgendwie leer. Ich muss an die Frage denken, mit der ich den Podcast hier angefangen habe. Ist das hier noch mein Land? In diesem Moment denke ich zum ersten Mal, nein, ist es nicht. Nach dem Winterfest lässt mich ein Gedanke nicht mehr los. Kann es sein, dass wir Menschen wie Ingo und Horst für immer verloren haben? Einfach, weil sie längst in einer ganz anderen Realität leben? Ich habe lange geglaubt, ja. Bis ich Peter getroffen habe. Und zwar in Köln, bei einem Streik der Ford-Arbeiter. Also Ford, der Autobauer.
Ich sag das auch ganz ehrlich, ich bin mittlerweile AfD-Wähler, da schäme ich mich auch nicht für oder sonst was.
Peter ist um die 50, einen Kopf kleiner als ich. Und als ich ihn anspreche, reißt er seine Augen so auf. Wie mein Fußballtrainer damals, wenn ich wieder zu spät zum Training war. Aber im nächsten Moment lächelt er mich wieder an.
Wie bist du eigentlich sofort gekommen? Und
ich habe damals, habe ich mich bei verschiedenen Stellen beworben. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht die hellste.
Du bist aus Köln, oder?
Ich bin aus Köln, ich bin nicht die hellste Kerze auf der Torte.
Das glaub ich nicht.
Mit Peter kann man reden. Der kann mir meine Frage vielleicht wirklich beantworten. Warum wählst du AfD? Wir suchen uns einen ruhigen Platz. Auf einer Bank, gleich beim Tor 2 der Ford-Werke. Durch dieses Tor läuft Peter seit über 30 Jahren. Und wenn er über die Arbeit spricht, dann klingt er plötzlich ganz anders.
Ich brauche das. Das muss nach Öl riechen. Die Funken müssen spritzen. Ich brauche den Lärm. Ich bin auch schon leicht hörgeschädigt zu 15%. Und ich brauche das. Das ist eine Welt, in der ich mich wohlfühle.
Peter ist ein stolzer Arbeiter. Und das hört man auch.
Das Öl, was beim schweißenden Blech verdampft, was einen gewissen Geruch in der Halle gibt. Die heißen Bleche, mit denen du zu tun hast, wenn die geschweißt werden. Es ist dieses Raue, dieses, ich will es mal so beschreiben, es ist irgendwo eine gnadenlose Welt, die aber doch irgendwo einen sanften Touch hat.
Was ist das Sanfte?
Das Sanfte ist, dass man gewisse Roboter irgendwann kennt. Ich hätte dir in gewissen Abteilungen am Quietschen von Achsen sagen können, welcher Roboter gerade läuft. Jetzt sind die kleinen Kinderkrankheiten, wo man genau weiß, ah, jetzt hat er wieder das Problem. Und man lernt so eine Anlage zu lieben. Mit Robotern auch teilweise zu reden, auch wenn es sich bescheuert anhört, den mal zu streicheln, zu sagen, komm Junge, das kriegen wir jetzt hier backen und dann läuft er wieder. Mögen jetzt Außenstehende sagen, der hat doch total eine Macke, der redet dann mit dem Roboter oder sowas. Aber das ist das so. Das sind die Kleinigkeiten, die so einen Prozess unheimlich schön machen. Ne?
Ich wollte Peter unbedingt verstehen. Und ich sag mal so, in den Gesprächen mit ihm sind ein paar Sachen passiert, die habe ich so nicht erwartet. Das ist nicht mehr mein Land. Und ich bin Alexander Gutsfeld. Folge 3: Der Arbeiter und die AfD. Ich habe vom ersten Moment an das Gefühl, dass Peter mir vertraut. Er fängt sofort an, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen. Er kommt aus einer Problemfamilie, wie er es nennt, wächst in Köln auf. Seine Mutter stirbt bei seiner Geburt und sein Vater schlägt ihn immer wieder.
Hattest du Angst vor ihm, oder?
Ja klar, hatte ich Angst vor ihm. Das waren manchmal lapidale Sachen, wenn ein Glas Bier umgekippt worden ist oder sonst was. Der hatte einfach seine Nerven nicht unter Kontrolle. Ne?
Irgendwann, da ist Peter 16, steht er draußen vor dem Haus, bei seinem Moped.
Ich habe das Moped geputzt und habe mein altes Küchenhandtuch dafür benutzt. So. Und das hat er dann gesehen und dann ist er über das Küchenhandtuch ausgeflippt.
Sein Vater steht vor ihm, schreit ihn an.
Und dann habe ich gesagt, man regt sich nicht ab, ey, ich kaufe dir von mir aus 20 neue. Ja, und dann stand er immer mit erhobener Hand wieder vor mir.
Sei nicht so frech, sagt sein Vater, mit erhobener Hand. Und Peter sagt, überleg dir jetzt gut, was du tust.
Wenn du mich jetzt schlägst, sag ich, der braucht den Krankenwagen, der braucht ja nicht mehr kommen. Also schon kriegst du mal dazu spüren, weil ich 16 Jahre in mich reingefressen habe. Ja, und dann fing er an zu weinen und hat gesehen, dass das jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo es so nicht mehr weiterging.
Ab da, sagt Peter, schlägt sein Vater ihn nie wieder. Mit 18 fängt Peter bei Ford an, hier im Stammsitz der Ford-Werke in Deutschland. Als Arbeiter ohne Ausbildung.
Du hast die Teile in eine Vorrichtung eingelegt, zwei Knöpfe gedrückt, sind Spanner zugegangen und dann hast du die mit der Handzange gepunktet, das Teil wieder rausgeholt, in eine Kette gesetzt und hast das nächste eingelegt und wieder gepunktet und so ging das dann den ganzen Tag.
Peter hängt sich rein, fällt abends todmüde ins Bett.
Es war, du hattest wirklich teilweise an den Händen wie Lederhandschuhe, weil du hast ja teilweise 2,5 bis 3 Tonnen Material am Band verarbeitet, je nachdem, wo du gestanden hast. Ne?
Ich habe noch nie am Fließband gearbeitet und wie Leder haben sich meine Hände auch noch nie angefühlt. Aber das sage ich ihm lieber nicht.
Und ich war auch stolz also auf das, was ich gemacht habe. Also natürlich ist das stumpfsinnige Arbeit manchmal. Aber wir müssen auch mal begreifen, dass wir in einer Massenproduktionswelt und wenn es manche Leute nicht gibt, die stupide Arbeiten machen, in Anführungszeichen, werden wir eine Weltwirtschaft niemals bedienen können.
An die Weltwirtschaft habe ich bei meiner Jobwahl noch nie gedacht. Eher, ob der Job mir Spaß machen könnte. Ob ich mich darin entfalten kann.
So, das kann nun mal eben nicht jeder Musiker werden oder sein Hobby zum Job machen.
Bei Ford bauen Peter und seine Kollegen hunderte Autos pro Schicht. Es ist ein Männerbetrieb, da wird's auch mal laut. Peter sagt, wenn ihm was nicht passt. Auch seinen Chefs.
Das war für mich immer wichtig, dadurch, dass ich nicht die Ausbildung hatte wie andere Leute, mich auf einem anderen Weg zu beweisen. Und dann legt man auch gerne mal ein bisschen mehr Hand an wie andere, in der Hoffnung, dass es gesehen wird und dass man weiterkommt.
Gesehen werden, das merke ich schnell, ist für Peter sehr wichtig. Nicht nur karrieretechnisch. Als er schon ein paar Jahre bei Ford arbeitet, fährt er mit dem Fahrrad durch Köln. Er fährt am Bahnhof vorbei und sieht vor einer Kneipe draußen seinen Chef sitzen.
Und da sagt er, Peter, komm her. So, und dann bin ich da hochgegangen, da saß der mit einer jungen Frau da. Und dann sagt er zu mir, Peter, warum machst du eigentlich keine Lehre?
Peter antwortet nicht sofort. Er kann nicht. Ihm kommen die Tränen damals, als er vor seinem Chef steht. Und jetzt auch wieder, wenn er es mir erzählt. Peter will damals keine Lehre machen. Weil was lernen, das ist für ihn nichts Gutes.
Also mein Vater hat oft bei der Erziehung beim Lesen oder sowas, wenn ich nicht richtig gelesen habe, dann ist er direkt ausgeflippt und dann hätte er zugeschlagen und anderes. Mir wurde hier von meiner eigenen Familie auch immer erzählt, von meiner Schwester, dass ich doof bin und anderes. Ne?
Sein Chef, der hört sich das alles an.
Ja, und er hat dann gesagt, ich unterstütze dich in jeder Hinsicht. Ne? Ich bin für dich da.
Und das sagt er nicht einfach so.
Ich bin dann auch zu ihm privat gefahren, er hat mit mir Mathe gemacht, also, und ich bin dann meinen Weg gegangen.
Sein Chef sagt ihm, er kann ja eine Weiterbildung machen. Eine verkürzte Lehre neben seiner normalen Arbeit. Und das macht Peter dann, immer nach der Frühschicht. Das ist hart, sagt er, aber genau das, was er will. Endlich hat Peter das Gefühl, er ist angekommen.
Das mögen viele meiner Arbeitskollegen auch nicht so sehen, aber für mich ist das da meine Familie. Da waren die ersten Menschen, die mir auf die Schulter geklopft haben, die mir das Bewusstsein gegeben haben, dass ich was kann, die mich aufgebaut haben. Und deswegen werde ich immer mit einem Fuß hinter dem Laden stehen.
Bei Ford ist Peter lange für den Fiesta zuständig. Ihr wisst schon, der Kleinwagen. Ziemlich das Gegenteil von dem SUV. Ford hat Millionen davon verkauft.
Ich habe dieses Auto wirklich geliebt, ich sag das ganz im Ernst.
Ich habe noch nicht mal den Führerschein. Aber wie Peter von einem Fiesta redet, da kann ich seine Liebe ein bisschen verstehen.
Ich finde ihn anspruchsvoll, ich finde ihn ruhig, ich finde ihn spritzig. Ich identifiziere mich auch mit dem Produkt, was ich baue. So, und ich fahre dieses Produkt auch gerne.
Wir sitzen immer noch auf der Bank bei Tor 2. Aber die streikenden Arbeiter werden immer lauter.
Gibt es hier noch einen anderen Ort, wo es ein bisschen ruhiger ist?
Weißt du, was wir machen können? Jetzt kannst du mal hier zu meinem Auto gehen.
Ah, gerne.
Da setzen wir uns in die Kiste.
Ja, das ist besser.
Der ist hier direkt um der Ecke.
Ja. Was ist das für ein Auto?
Ich habe einen Fiesta.
Ja, logisch.
Würde dann noch sein. Ja.
Wir gehen zum Parkplatz und setzen uns in seinen silbernen Fiesta.
Ja, danke schön.
Pass auf, ich setze ihn wieder rüber.
Von dem Geld, was er bei Ford zum Beispiel mit Fiesta-Bauen verdient, davon kann Peter in den 90ern gut leben. Er kauft sich Autos, fährt in die USA in den Urlaub und er wählt SPD. Logisch.
Wir haben Scherze gemacht wie SPD, Suffe, Buppe, Danze, ne? Also trinken, poppen, tanzen. Also das war so, wofür die SPD gestanden hat. Das war, ja.
Warum stand die SPD dafür? Das verstehe ich nicht. Kannst du nochmal erklären?
Warum die für Suffe, Buppe, Danze stand? Ja, das war so das Lebensmotto, unter dem wir damals hier gearbeitet haben. Ne? So, dass auch wer arbeiten geht, auch Spaß im Leben haben muss, weil sonst lohnt sich die Arbeit nicht, ne?
Und die SPD hat es möglich gemacht.
Die SPD hat das so für Buppe Danze, hat die damals ermöglicht, ne?
Hart arbeiten, das Leben genießen, SPD wählen. So war das lange. Für die meisten Arbeiter in Deutschland. Ganz besonders in NRW. Und natürlich ist Peter damals auch in der Gewerkschaft. Gehört quasi dazu bei Ford. Aber irgendwann in den 2000ern, da merkt er, es läuft in der Arbeit nicht mehr so rund wie früher.
Es ging natürlich auch um Einsparmaßnahmen und andere Sachen. Wir mussten natürlich schon ein bisschen von unserem Weihnachtsgeld abgeben und andere Sachen. Und wir hier, wie gesagt, mehr arbeiten mussten. Ab da haben wir langsam geschnallt, hier ist was im Gange.
Peter hört jetzt ganz neue Wörter bei Ford. Wörter wie Downsizing, Umstrukturierung und Leiharbeit. Es gibt Gerüchte. Wie lange wird es den Fiesta überhaupt noch geben? Alle sollten immer flexibler werden, sagt Peter.
Und genau in dem Moment, als die Leute dann dachten, komm, das geht jetzt erstmal hier so weiter, zack, kam der nächste Hammer, ne?
Diese Zeit der Veränderungen im gefühlten Krisenmodus, die zieht sich über viele Jahre. Die Ford-Werke mit ihren tausenden Mitarbeitern, die prägen die ganze Region. Aber so fühlt sich Peter von den Politikern irgendwann nicht mehr behandelt.
Dass wir hier auf einmal nichts mehr von Politikern gehört haben, Politiker sich zurückgezogen haben.
Hat die nicht mal bei Ford vorbei?
Ja, genau.
Er, der klassische Arbeiter, fühlt sich immer weniger gesehen. Auch von der SPD. An einem Tag dann, da wird er mit seinen Kollegen in eine Halle gerufen. Auf dem Gelände der Ford-Werke. Vorne ist eine große Leinwand aufgebaut. Es startet ein Video. Zu sehen ist ein kleines grünes Auto.
Es war einmal ein Auto. Es war kein großes Auto, kein extravagantes Auto, aber ein Auto für jedermann.
Man sieht viele Menschen in dem Auto fahren. Junge, Alte, sie lachen, sie singen, sie haben ihren ersten Kuss.
Manchmal fuhr es schnell, manchmal fuhr es langsam. Aber gefahren ist es immer.
Das Video ist bis heute auf YouTube. Ziemlich professionell gemacht. Es heißt, auf Wiedersehen Ford Fiesta.
Bis zu diesem einen Tag, Da hörte es auf zu fahren. Nicht, weil es nicht konnte, nicht, weil es nicht wollte, sondern weil es seine Aufgabe erfüllt hatte. Deshalb sagen wir heute, danke, kleines Auto, für alles, was du getan hast.
Also da flossen bei mir schon die Tränen, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war nicht nur so ein Produkt für mich, dafür bin ich jeden Morgen aufgestanden.
2023 wird der Ford Fiesta in Köln eingestellt, nach fast 50 Jahren.
Da habe ich dran gehangen, das war meine Existenz sozusagen.
Der Ford Fiesta war ein Teil von dir?
Ja.
Dass der Fiesta nicht mehr gebaut wird, das versteht Peter bis heute nicht. Es gibt jetzt neue Autos, die in Köln gebaut werden. Größere Autos, elektrische Autos. Das soll die Zukunft sein.
Und da wusste ich, das ist der Anfang vom Ende.
Die Autos, die Peter jetzt mitbaut, die sind nicht mehr seine. Sie verkaufen sich auch nicht besonders gut. Seit Jahren sieht Peter, wie Kollegen um ihn rum entlassen werden. Heute arbeiten bei Ford noch rund 11.500 Leute. Vor 7 Jahren waren es noch fast doppelt so viele. Er selbst ist immer wieder in Kurzarbeit. Die Zukunft bei Ford in Köln, die fühlt sich für Peter alles andere als sicher an. Auch deswegen streikt er, an dem Tag, an dem ich ihn treffe. Tatsächlich gab es schon mal einen Streik bei Ford in Köln, Anfang der 70er. Aber der war nicht offiziell, so mit Gewerkschaft. Es war der sogenannte Türkenstreik. Fast nur türkische Arbeiter haben da gestreikt. Sie waren angeworben worden von der Bundesrepublik, um hier am Fließband zu stehen.
Wir verlassen den Betrieb nicht. Wir bleiben hier und die Spezies übernimmt die Kontrolle. Und dann Streik wird weitergehen.
Damals haben sie gegen Kündigungen protestiert. Und ihr Streik, der war anders als der heute. Es gab Schlägereien, Polizei. Tagelang war das Werk lahmgelegt. Geholfen hat der Streik den Arbeitern damals nicht. Einige sind verhaftet worden und entlassen. Mit den Kindern und Enkeln der Arbeiter von damals arbeitet Peter heute zusammen. Bei Ford in Köln arbeiten Menschen aus über 90 Ländern. Er sagt, das sind seine Freunde. Sie kämpfen zusammen um ihren Arbeitsplatz, streiken zusammen. Warum wählt Peter trotzdem eine Partei, die von Remigration redet und im Bundestag über Flüchtlinge schimpft?
Das war die Merkel-Regierung, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei der Merkel-Regierung hat sich alles geändert.
Peter weiß, wann es für ihn endgültig gekippt ist.
Wie hat Merkel dich enttäuscht?
Merkel hat mich in allem enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat das Land hier gegen die Wand gefahren im Endeffekt. Sie war eigentlich eine Grüne in dem Sinne, die einen kompletten Wandel hingelegt hat, den es auf die Art und Weise in der Politik noch nie gegeben hat.
Was fällt dir da als erstes ein, wenn du an Merkel denkst und an was sie falsch gemacht hat?
Ja, das fängt schon bei der Asylpolitik an.
Okay, da sind wir wieder.
So nach dem Motto,
2015.
Wir schaffen das und kommt mal alle hier hin, ist nach meines Erachtens eine Äußerung, die so eine Frau nicht bringen kann.
Hast du das damals auch schon gefühlt, als sie das gesagt hat? Wir schaffen das?
Ja, ich habe sie für größenwahnsinnig gehalten. Ich hab mir die Frage gestellt, wen meint sie mit wir schaffen das? Da standen Zivilleute am Bahnhof, haben Wassermüsli-Riegel verteilt. Das waren Privatleute, die diese Leute bei sich aufgenommen haben. Und das ist das, was mich bei der Politik so gravieren. Wir. Aber wo hätte die Merkel denn Wasser verteilt?
Okay, Müsli-Riegel und Wasser verteilen war echt nicht so Merkels Ding. Aber für Peter sollte sowas eben auch dazugehören als Politikerin. Auch mal selbst anpacken. So wie er, am Band.
Die hätte ich mit denen schön ablichten lassen und das war das für die. Die kassiert weiter ihre Bezüge, die hätte mit den Problemen, die in der Stadt, hätte die nichts zu tun. Die hat irgendwo ein dickes Haus stehen, was bewacht wird, wo die außerhalb von sämtlichen... Und mir geht es darum, geht doch mal gucken, wie es in gewissen Vierteln aussieht.
Peter erzählt von Vierteln, wo der Müll auf der Straße liegt. Von kriminellen Clans, die uns auf der Nase rumtanzen. Damals fängt er an, die Linke zu wählen. Obwohl die ihm eigentlich zu sozialistisch ist, sagt er. Und er mischt sich ein, auf Facebook.
Ja, ich fühle mich sogar teilweise von der Gesellschaft ausgestoßen, nicht mehr zugehörig. Ich fühle mich verurteilt. Ich werde selber wegen Äußerungen als Nazi abgestempelt und ich finde das für eine Unverschämtheit, in welchem gesellschaftlichen Kontext wir angekommen sind und was wir uns heute wirklich an den Kopf hauen lassen müssen, nur weil wir auf gewisse Dinge mit einem ernüchternden Blick draufschauen und es real benennen.
Wer hat das gesagt zum Beispiel? Wer hat dich so...
Ich bin im Internet oft angefeindet worden. Facebook sperrt mich, wenn ich von anderen als Hurensohn, als Nazi tätowiert werde. Wenn ich dann aber Gegenargumente aufgreife und schreibe was dagegen, werde ich gesperrt, weil ich dann N-Wort oder andere Sachen benutze.
Ehrlich, ich zuck bei dem Wort auch zusammen. Aber ja, wahrscheinlich bin ich auch so einer, der danach nicht mehr zuhört. Der nicht mehr hört, was da vielleicht noch gesagt wird.
Aber warum bist du so wütend?
Ich fühle mich in dem Land nicht mehr verstanden. Ich glaube nicht, dass ich eine verkehrte Einstellung dem Leben gegenüber auch oder auch gewissen Themen gegenüber. Ich glaube schon, dass ich auf der richtigen Seite stehe und dass ich gar nicht verkehrt bin. Und ich habe satt, mich dafür mundtot machen zu lassen.
Auch auf der Arbeit hat Peter ja immer seine Meinung gesagt, wenn ihm was nicht gepasst hat. Seine Kollegen fanden das gut, sagt er.
Ich bin hier früher gefeiert worden dafür, dass ich Maul aufgerissen habe. Heute kann ich den Mund nicht mehr aufmachen, ohne dass ich in irgendwelche Lager oder Gruppierungen eingesteckt. Und ich stelle fest, dass du in Deutschland nicht mehr angstfrei deine Meinung äußern kannst. Das sehe ich wirklich so. Die Zeiten sind hier vorbei und jetzt wird es in diesem Land ganz, ganz gefährlich.
Peter hat immer gearbeitet, sich reingehängt, in die Altersvorsorge eingezahlt. Aber am Ende des Monats, sagt er, da bleibt ihm heute weniger als früher. Und dann ist da noch die Angst, dass er bald seinen Job verliert, bei Ford. Aber wenn er sich beschwert, dann will das niemand hören. Obwohl er findet, er sagt doch nur, was er denkt. Deswegen hat er bei der letzten Bundestagswahl Politiker gewählt, die das, seiner Meinung nach, auch tun.
Und irgendwann habe ich mir gedacht, das, was die Weidel im Bundestag sagt, ist ja nicht so verkehrt.
Sie fluten das Land weiter mit illegalen Migranten. Jeder kann kommen, keiner muss gehen.
Und das ist die letzte Wahrheit, die im Bundestag ausgesprochen wird.
Mit dieser Politik treiben Sie die Kommunen in die Verzweiflung, sprengen die Sozialsysteme, verschärfen die Wohnungsnot und untergraben die innere Sicherheit. Aber vor allem, Sie nehmen den Deutschen ihre Heimat.
Und ab da war ich mir eigentlich überzeugt, die AfD zu wählen. Ne?
An euren Problemen, daran ist die illegale Migration schuld. Und natürlich die da oben. Das ist die Botschaft, die bei Peter ankommt. Und nicht nur bei ihm. Seit 2015 ist die AfD extrem erfolgreich darin, diese Botschaft unter Arbeitern zu verbreiten. Ungefähr 38% von ihnen haben bei der letzten Bundestagswahl für die AfD gestimmt. Mehr als für jede andere Partei. Aber hier ist die Sache. Wirtschaftspolitik macht die AfD vor allem für Besserverdienende und Reiche. Genau, die da oben. Die Partei will die Erbschaftssteuer abschaffen, ist gegen eine Vermögenssteuer. Sie will den Mindestlohn nicht anheben und das Streikrecht einschränken. Das hat nicht nur wenig mit dem Programm einer klassischen Arbeiterpartei zu tun, das geht in vielen Punkten sogar gegen die Interessen von Arbeitern.
Aber es ist ja schon so, das ist ein interessanter Punkt, weil die AfD ja nicht keine Politik für die Arbeiter macht.
Das wird immer,
also als wirtschaftlich.
Das, ist das wird das immer behauptet. Ja. Das wird immer behauptet. Auf der anderen Seite ist die Politik, die die Politiker betrieben haben bis zum heutigen Tag, ist die denn beim Arbeiter angekommen? Sonst würde ich dir ja jetzt nicht erzählen, dass ich in den letzten 20 Jahren das Gefühl hatte, dass man mir nur in die Tasche greift. Ja. Sondern dann würde ich dir ja sagen, immer SPD und CDU, die Grüne, waren so super Politiker. Die haben den politischen Rahmen für mich so ausgelegt, dass mir bis zum heutigen Tag wunderbar geht und ich glücklich sein kann. Aber genau das ist es ja nicht. Ja.
Kann ich nachvollziehen, das Gefühl. Was ich aber nicht verstehe, warum er deswegen die AfD wählt. Eine Partei, die gegründet wurde von Professoren, denen sogar die FDP zu sozialistisch war. Wir verabreden uns also zu einem nächsten Treffen. Und dieses Treffen ist ein bisschen anders gelaufen, als ich gedacht hätte.
Hallo.
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 Hallo,
Peter.
Hi.
Hallo.
Hi.
Es fängt schon an, als ich ein paar Wochen später in Peters Wohnung komme. In Köln-Mühlheim, einem Viertel, in dem viele Fords parken. Viele Fiestas. Diesmal ist auch meine Kollegin Birgit mit dabei.
Zieh mal die Schuhe aus, oder?
Och, das spielt keine Rolle.
Das ist, oh mein Gott!
Was ist das? Nein, das ist eine Schlange.
Wow. Eine normale Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln. Ein normales Wohnzimmer. Und mittendrin im Wohnzimmer eine riesige Schlange.
Oh Gott.
Wow.
Wow. Das ist eine Schlange-Schlange.
Ja, das ist eine Boa Constrictor Constrictor. Ich gehe davon aus, dass es ein Männchen ist. Weil Weibchen werden in der Regel so bis über 4 Meter. Und er ist so bei 3,38 Meter ist er stehen geblieben.
Eine fast 3,5 Meter lange Schlange, die in ihrem Terrarium rumliegt.
Ist so eigentlich auch ein ganz lieber, wenn er keinen Hunger hat.
Seine Schlangen, Peter 2, würde sich heute nicht mehr anschaffen, sagt er. Weil es doch schöner wäre, wenn sie sich mehr bewegen könnten als in seiner kleinen Wohnung in Köln. Bis auf die 2 Schlangen und einer Katze wohnt Peter hier allein. Er nennt es Junggesellenbude. War ihm am Anfang ein bisschen unangenehm, glaube ich, dass wir hierher kommen. Im Flur hängen Fotos an einer Pinnwand. Zum Beispiel eins von einer Kindergartengruppe, in der er war. Vor fast 50 Jahren. Und eins von Peter, da ist er so 15, 16. Mit mehr Haaren und 80er-Jahre-Klamotten. Neben ihm sitzt ein Mädchen, die ist genauso alt.
Wer ist das hier?
Das ist die Felicia. Das ist so von der Jugendgruppe hier früher, wo wir zusammengehangen haben. Wir waren so ein wilder Haufen. Das war so meine Jugendliebe. So.
Und du hast immer noch eine Erinnerung an sie?
Ja, es gibt gewisse Menschen, die vergesse ich einfach nicht. Es gibt böse Menschen, denen begegnet man im Leben, die vergisst man schnell. Ich habe die meisten Menschen, die mir was Gutes getan haben, im Leben nie vergessen.
Sollen wir uns ganz kurz hinsetzen?
Ja, gerne.
Wir gehen in die Küche, wo ein Tisch steht, mit 2 Stühlen. Aber wir sind zu dritt.
Oder wir können auch dann, genau. Oder hast du noch einen dritten Stuhl?
Nee, ich stehe auch gerne.
Dann lass
nee,
stehen. Dann lass stehen.
Peter hat keinen dritten Stuhl. Er braucht keinen dritten Stuhl. So viele Leute sind hier sonst nicht zu Besuch. Wir stehen also. Peter wohnt hier schon lange, schon immer allein. Dabei war das nicht der Plan.
Das, was ich mir wünsche als Mensch, ist, dass ich als der ich bin, mal von jemandem geliebt werde. Das ist mein sehnlichster Wunsch, den ich habe.
Und das hast du gerade nicht?
Das habe ich eigentlich in meinem ganzen Leben noch nie gehabt.
Und was macht das mit dir?
Ja, das ist eine schmerzhafte Erfahrung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, das ist nun mal eben so. Dafür habe ich einen Beruf gefunden. Ich verdiene mein Geld und man kann nicht alles im Leben haben. Vielleicht liegt es ja auch an mir, ich weiß es ja nicht.
Ich kann Peter alles fragen. Nie sagt er, da will ich nicht drüber reden. Er antwortet immer. Ob ich ihn nach der Liebe frage oder danach, was er eigentlich für ein Problem hat seit 2015. Dann ist es mit der Liebe aber sofort vorbei.
Guck mal, ich bin hier früher groß geworden. Und wo ich hier groß geworden bin, haben hier überall Deutsche gewohnt. Deutsche, überall haben Deutsche gewohnt. So, ja, da waren vereinzelt nun. Mittlerweile ist das hier alles voll, von vorne bis hinten. So, wenn ich einkaufen gehe, habe ich den Kulturenkampf. Letztens bin ich im Lidl und pfeife ein Liedchen vor mir hin. Auf einmal sieht eine Frau in mir, nix hier.
In sowas kann sich Peter richtig reinsteigern. Und manches davon klingt für mich auch einfach nur rassistisch.
Es gilt auch darum, der Ausländer, die sich nicht benehmen und die nichts richtig machen, an der Hammelbeine zu packen, denen rechts und links eine hinter die Ohren zu schlagen, zu sagen, so nicht, mein Freund, so und jetzt kannst du weitermachen.
Aber ich denke mir, Peter hat doch auch profitiert von Migration. Die Gastarbeiter, die in den 60ern und danach aus der Türkei gekommen sind, die haben Fort vorangebracht. Die haben dafür gesorgt, dass Peter heute dort einen Job hat. Und auch heute wird Ford von den migrantischen Arbeitern getragen. Das Ding ist, Peter sieht es ganz genauso.
Also ich bin sogar der festen Überzeugung, dass Migration dazu beigetragen hat, dass der Ford erst richtig abgegangen ist.
Das ist doch interessant, oder? Weil du sagst, und ich glaube, es stimmt auch, dass Migration eigentlich für die deutsche Wirtschaft gut ist und wichtig ist und eher zu mehr Wachstum geführt hat. Und trotzdem machst du Migration für so vieles verantwortlich in Deutschland, auch für den Niedergang in Deutschland. Für mich ist das so ein bisschen ein Widerspruch.
Es ist ein Widerspruch. Den Widerspruch werde ich dir gerne erklären, weil das passiert ja nicht umsonst. Auch die Firmen haben davon ja profitiert. Oder haben die Firmen den ganzen ausländischen Mitarbeitern den deutschen Fachlohn gezahlt?
Und genau, sollen wir das mal teilweise auch
genau, das ist das.
Aber diesmal, meint er, ist Deutschland zu weit gegangen.
Wir haben eine kulturelle Unterwerfung hingelegt. Das ist einfach so. Wir haben kulturell viel zu viel nachgegeben. Wenn man guckt, dass heute in gewissen Städten in Deutschland neben der Kirche Imame stehen, die frei auf der Straße ihre Gebetsrufe.
Moment, denke ich. Wo bitte ruft denn in Deutschland ein Muezzin zum Gebet? Aber später recherchiere ich das. Und das gibt es wirklich in Köln. Ist ein Modellprojekt in Ehrenfeld mit begrenzter Lautstärke. Aber come on. Ein Modellprojekt in Köln? Peter fühlt sich als AfD-Wähler diskriminiert. Von Leuten wie mir, die sagen, die AfD kann man nicht wählen. Solchen Leuten begegnet er jeden Tag, wenn er zur Arbeit geht. Und in der Gewerkschaft, in der er sich immer fremder fühlt, weil dort gegendert wird und es ständig um queere Rechte und Rassismus geht.
Zum Beispiel gibt es dann ausländische Kollegen, die auch gewerkschaftlich aktiv sind und auf dem T-Shirt stehen haben, Flucht ist kein Verbrechen. Ich sag aber, wenn Flucht dafür sorgt, dass eine Gesellschaft in das Strudeln gerät und Gelder verloren gehen und soziale Probleme entstehen, dann ist Flucht ein Verbrechen. Das muss ich ganz offen und ehrlich kundtun.
Ganz schön hart, dieser Satz. Und falsch. Asyl ist ein Menschenrecht. Aber die sozialen Probleme, von denen Peter hier spricht, die gibt's natürlich. Nur, die sind ja eher das Symptom von ganz anderen Krisen, die Deutschland in den letzten Jahren erlebt hat. Es sind so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Eine Verteilungskrise, die Wohnungskrise, die Klimakrise, die Corona-Krise, den Pflegenotstand und natürlich eine Wirtschaftskrise, die ja die Arbeiter in der Autobranche mit am härtesten trifft. Weil auf einmal alles in Frage steht. Der Job, das Selbstbild, die Zukunft. Die AfD nutzt die Unzufriedenheit vieler Arbeiter für sich, indem sie sagt, dass ein ganz bestimmtes Ereignis an den ganzen Krisen schuld ist. Nämlich der Sommer 2015. Die Flüchtlingskrise. Glaubt man, der AfD hat seitdem fast alles, was in Deutschland schiefläuft, irgendwie auch mit Migration zu tun. Anstatt über die wachsende Ungleichheit zwischen Reichen und Arbeitern zu reden, sagt die AfD, die Migranten, nehmen euch alles weg. Ich bin mir sicher, Peter weiß, dass die wahren Gründe für seine Wut eigentlich woanders liegen. Aber darum geht's nicht. Es geht um die gefühlte Wahrheit.
Kann es auch sein, dass du diesen Eindruck hast, dass alles schlechter wird, weil halt bei Ford auch alles schlechter wird oder insgesamt die Wirtschaft irgendwie es einfach schwerer wird für Arbeiter in Deutschland und es vielleicht andere Gründe hat als Migration?
Ich habe das generell noch nie verstanden. Ich bin auch früher in die Schule gegangen und ich hatte ausländische Schulkameraden und der hatte 30 Fehler und ich hatte 20 Fehler, aber der hatte eine 3 und ich hatte eine 4.
Also was ich halt oft sehe, sind irgendwie Taxifahrer, die eigentlich studiert haben im Iran und hier ihre Abschlüsse nicht anerkannt bekommen zum Beispiel. Also ich sehe schon eher einfach eine Diskriminierung von Ausländern.
Da gebe ich dir gar nicht unrecht. Das hat aber mit dem deutschen System zu tun. Und da bin ich voll auf deiner Seite. Hier bin ich voll auf deiner Seite. Ich sag, pass auf, 5 Monate hast du Zeit, dich hier zu beweisen. Du möchtest den Job machen, setz dich dahin, wir halten ein Auge auf dich. Machst du das gut, kriegst du den Job. Machst du Scheiße, bist du raus. So.
Wir stehen da, zu dritt, bei Peter in der Küche, ein bisschen ratlos. Wir haben ihm stundenlang Fragen gestellt, aber jetzt sind uns irgendwie die Fragen ausgegangen.
Hast du mal eine Frage?
Nö. Nee. War ich euch denn zu rassistisch?
Nein.
Klar, Peter haut immer mal wieder was Krasses raus. Aber er klingt jetzt nicht so, als ob er alles nur toll findet, was die AfD so sagt. Höcke zum Beispiel ist ihm zu extrem. Und trotzdem wählt Peter AfD.
Das ist teilweise auch Protestwählen. Aber auf der anderen Seite sage ich mir auch, es ist auch langsam Zeit, vielleicht ein bisschen radikaler zu werden. Weil man hört uns ja anders nicht zu.
AfD wählen, das ist für ihn also der große Mittelfinger. Ich glaube, Peter spürt, dass seine Wut jetzt wenigstens wahrgenommen wird. Jetzt, wo er AfD wählt und das ganz offen sagt. Dass er endlich wieder existiert. Und es stimmt ja auch. Auch ich stehe hier nur in seiner Küche, weil er AfD wählt. Nur deswegen höre ich ihm zu. Ich mag Peter. Er will gehört werden, wie wir alle. Aber ich finde, er geht dafür zu weit. Ich habe das Gefühl, ich muss ihm widersprechen.
Aber verstehst du auch Ängste von Ausländern in Deutschland?
Sicherlich verstehe ich auch Ängste, aber ich stelle mir jetzt die Frage, welche Ängste? Denn im Moment passiert doch noch gar nichts. Was für Ängste haben die?
Also es gibt Hanau zum Beispiel, die Morde von NSU, es gibt immer wieder Hassverbrechen gegen Ausländer, ja, rassistische Angriffe, Diskriminierung. Also ich glaube, jeder, der Ausländer ist oder Migrationshintergrund hat, kann dir tausende Geschichten erzählen von Anfeindung.
Ja, aber
das ist ja Teil der Realität.
Das kann ich ja auch nachvollziehen. Aber diese Anfeindungen gibt es doch auch von da. Da gibt es doch auch Leute,
genau, die uns. Das ist ja kein Argument. Das gibt es auch. Also ja. Es geht ja erstmal darum, einfach Empathie zu haben mit Leuten, die sowas erleben müssen.
Ja. Also ich sehe im Generellen, muss ich das ganz ehrlich sagen, ist das für mich ein Rauspicken von gewissen Dingen. Weil im Endeffekt sind wir doch ein weltoffenes Land.
Also ich habe jetzt schon länger mit dir geredet auch und ich verstehe total deine Ängste und Sorgen. Und gleichzeitig, also meine Mutter ist aus Ägypten und ich bin da irgendwie viel mit aufgewachsen, so mit der Angst vor Rassismus. Und mir macht die AfD Angst. Also weil man da immer wieder islamfeindliche Sachen hört, Angst vor Arabern, irgendwie von Messermännern geredet wird. Kannst du das verstehen?
Das kann ich auch verstehen. Klar kann ich das verstehen. Das Problem ist, wir müssen alle irgendwie mit einer Angst umgehen. Und ich kann dir nur eins sagen. Ich würde, ob es der Murat ist oder auch andere, für die würde ich kämpfen, für die würde ich sterben. Ich habe hier sehr viele Kollegen, die für mich nicht irgendwelche Ausländer sind, die ich hier irgendwie raushaben will oder sonst was. Und ich sage, solange es nicht zum ganz harten Fall gekommen ist, so, den ich auch gar nicht herbei wünsche oder sonst irgendwas. Sag ich, sollten wir mit der Angst vielleicht auch ein bisschen gelassener umgehen.
Also das sehe ich ja auch bei dir, wenn du jetzt sagst, du willst für deine Mitarbeiter kämpfen, für Murat würdest du kämpfen. Gleichzeitig verstehe ich selber nicht, warum du dann eine Partei wählst, wo Leute wie Höcke drin sitzen, die Nazi-Parolen rufen. Richtig. Und das ist für mich schon einfach ein Risiko, das du eingehst. Also du sagst, okay, es wird schon nicht passieren. Aber es kann einfach passieren, wenn die AfD an die Macht kommt. Also siehst du diese Gefahr einfach, dass es wirklich eine Gefahr ist für viele ausländische Menschen in Deutschland oder auch einfach nur Menschen mit Migrationshintergrund?
Ich kann die Ängste auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite glaube ich das nicht, dass hier in Deutschland nochmal zu einer Vertreibung kommt. Ich glaube, dafür ist das deutsche Volk viel zu vernünftig.
Aber es gab doch zum Beispiel jetzt diese Pläne, je nachdem, egal wie man sie jetzt einschätzt, ob sie jetzt durchgesetzt werden oder nicht, also Aussagen von Leuten, die gesagt haben, wir denken von AfD-Menschen, wir denken über die Remigration nach, wir denken darüber nach, Passdeutschen in Anführungsstrichen den Pass wegzunehmen, wenn sie kriminell sind, wenn sie sich falsch verhalten. Und das ist natürlich eine Angst, die bei vielen Leuten ausgelöst werden, auch bei mir, dass man plötzlich ein Deutscher zweiter Klasse ist. Also auch bei Deutschen, die Deutschen ausweisen.
Das war ja bei diesem Potsdam-Treffen, ist das ja diskutiert worden. So
aber auch sonst hat man immer wieder Aussagen
und da sind ja auch, ja okay, aber ich kann auch die Menschen verstehen, denn die AfD ist die letzte Partei, die im Bundestag genau das ausspricht, was viele Deutsche denken.
Es fühlt sich an wie immer bei solchen Diskussionen. Wir drehen uns im Kreis. Aber anders als sonst zwinge ich mich diesmal dazu, offen zu bleiben, Peter nicht zu verlieren. Und ich glaube, ihm geht's genauso.
Ich möchte nicht irgendjemanden irgendwie einfach jetzt abstempeln und verurteilen.
Ich auch nicht.
Ja, so, ja. Und ich bin der Meinung, geben wir jedem eine Chance. Auf jeden Fall kann ich dir mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich auch für dich einstehen werde, wenn das so weit kommt, wie du mir deine Ängste geschildert hast. Und dann werde ich auf jeden Fall ein erbitterter Gegenkämpfer und Verächter der AfD sein. Und dann werde ich meine ausländischen Kollegen und meine ausländischen Mitbürger, die hier Gutes für das Land getan haben, mit aller Härte mit verteidigen. Das ist das einzige Versprechen, was ich euch mitgeben kann.
Jetzt bin ich gerührt, was auch komisch ist. Aber so ist das wahrscheinlich einfach, wenn man sich ein paar Stunden unterhält. Wir geben uns die Hand und Birgit und ich fahren im Zug zurück nach Hause. Hat er seine Meinung geändert durch unser Gespräch? Wenigstens ein bisschen? Wahrscheinlich nicht. Aber dann schickt mir Peter am nächsten Tag ein Bild von seiner Katze. Er schreibt mir, dass er noch nachdenkt über das, worüber wir gesprochen haben. Ich denke auch nach. Ich verstehe jetzt ein bisschen besser, wo seine Gefühle herkommen. Dass er gehört werden will. Anders als damals bei der SPD ist AfD-Wählen für ihn kein Lebensgefühl. Keine Wahl aus Überzeugung. Das unterscheidet ihn von den Leuten, mit denen ich auf dem Winterfest in Finsterwalde geredet habe. Die AfD ist noch nicht die Arbeiterpartei. Sie ist nicht Peters Partei. Noch nicht. Das war Nicht mehr mein Land. Autoren Birgit Frank und ich, Alexander Gutsfeld. Redaktion Till Ottlitz. Dramaturgische Beratung und Regie André der Hörmeier. Ton und Technik Lorenz Kersten und Laura Picerno. Originalmusik Hans-Georg Gutsfeld und Benedikt Wiesmeier. Nicht mehr mein Land ist eine Produktion des BR Story Teams für den Bayerischen Rundfunk 2025.
Das war eine Folge aus dem Podcast Nicht mehr mein Land im Radio-Feature. Auch in den anderen Folgen geht es um Zwischentöne und nicht einfach um, die sind gut, die sind schlecht. Sie finden den Podcast in ARD Sounds. Der Link steht auch in den Shownotes. Gleich kommt noch der Trailer. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertou.
Ich bin auch gerade mit den Tränen am Kämpfen, dass die wenigstens hier hinkommen können. Das finde ich sehr schön.
Ich kann mich noch sehr gut an den Sommer 2015 erinnern. Ich hatte damals das Gefühl, dass sich Deutschland entschieden hat, ein anderes, ein besseres Land zu werden. I'm very happy. Und dann, naja.
Wir werden sie jagen!
Wir sind das Volk!
Für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.
10 Jahre später ist Deutschland wirklich ein anderes Land geworden. Aber nicht so, wie ich damals dachte. Wie sind wir hier gelandet? Wie wurde aus Herzlich Willkommen Haut wieder ab? In diesem Podcast rede ich mit Menschen, für die sich alles verändert hat seit dem Sommer 2015. Welche Partei sie wählen, mit wem sie feiern.
Der war ja immerhin Geheimdienstchef, das ist ja wie aus dem Roman.
Wovon sie träumen.
Dass ich als der, der ich bin, mal von jemandem geliebt werde.
Und vor wem sie Angst haben.
Ich habe gesagt, du, vielleicht habe ich bald keinen deutschen Ausweis mehr.
Aber dann bin ich an meine Grenzen gekommen. Und stand plötzlich vor einer ganz anderen Frage. Ist das hier noch mein Land? Ich bin Ali Gutsfeld. Und das ist Nicht mehr mein Land. Nicht mehr mein Land findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.